Herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Mein Name ist Jürgen Kroder und in dieser Folge rede ich wieder über den USP, den Unique Selling Point, das Alleinstellungsmerkmal. In der heutigen Folge habe ich dabei Eckhard Böhme. Eckhard ist kein neuer Gast, den hatte ich schon in der zweiten Folge meines USP Marketing Podcasts. Aber ich habe ihn erneut eingeladen und fürs Mikro geholt, weil wir noch über sein Thema Jobs to be done intensiver reden wollen. Bevor wir aber in Medias Res gehen, würde ich sagen, Eckhard, stell dich doch bitte noch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Ja, Jürgen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ist wirklich toll, bei dir zu sein im Podcast. Ganz kurz zu meiner Person. Ich kümmere mich seit etwa 3 Jahren um das Thema Jobs to be done. Das ist eine neue Denkweise, um Kundenbedürfnisse herauszufinden. Das ist eine ganz tolle Sache, kommt aus den USA. Und habe mich damit beschäftigt, Werkzeuge dafür zu entwickeln, damit es nicht nur eine schöne Theorie bleibt, sondern dass man das auch selber einsetzen kann.
Ja, das klingt doch spannend. Werkzeuge sind ja im Business, gerade für Selbstständige oder Startups, immer wichtig, aber auch für Großunternehmen natürlich. Wir alle wollen irgendwie Business machen, uns weiterentwickeln. Innovativ sein ist ganz wichtig, gerade in Zeiten der Digitalisierung. Und natürlich, ganz wichtig ist auch mit der USP. Bevor wir zum USP schwenken, bitte erklär doch mal ganz kurz, was ist denn Jobs to be done? Was steckt denn dahinter? Das klingt ja so erstmal ein bisschen komisch, finde ich.
Genau, es ist eigentlich eine Metapher, kann man sagen. Es steht sinnbildlich dafür, für eine neue Denkweise, dass man jetzt nicht nur so eng über Bedürfnisse nachdenkt, ich habe jetzt Durst und gehe zum Kühlschrank und hole mir eine Cola, sondern mal überlegt, was ist eigentlich das höher liegende Ziel sozusagen, was ist die zu erledigende Aufgabe, die dahinter steht. Jetzt kann das sein, zum Beispiel bei der Cola, ich brauche eine Erfrischung, ich will wach werden, ich will mir was Gutes gönnen oder vielleicht auch so ein bisschen, in der Kindheit durfte ich das nicht trinken. Ist das was Besonderes? Jetzt will ich mir mal was Gutes tun am Ende des Tages. Also für was beauftrage ich dieses Produkt, steht letztendlich dahinter. Und wenn man diese Beauftragung kennenlernt, also jetzt irgendwie, das könnte auch etwas Emotionales sein oder was Funktionales, dann kann ich mich sozusagen auf diesen Job bewerben. Und in dem Zusammenhang schauen wir uns auch an, welche anderen Produkte für diesen Job beauftragt werden, um davon zu lernen. Das heißt also, kurz gefasst, Jobs to be done ist eigentlich so eine Definition eines Bedürfnisses nach Fortschritt auf einer höheren Ebene. So kann man sich das vielleicht gut vorstellen.
Okay, du hast jetzt so Begriffe eingebracht wie Beauftragung. Das klingt ja so jetzt erstmal so nach Vertrieb oder Verkauf, aber das ist es ja eigentlich gar nicht, sondern Jobs oder Beauftragung ist auch wieder eine Metapher eigentlich, oder? Also ein Auftrag, der erledigt werden soll.
Genau, aber du hast es jetzt gerade ganz gut erwähnt. Es geht ja letztendlich, egal was man tut, also ob man ein neues Produkt entwickelt, ob man eine Marketingkampagne entwickelt, ob man eine Dienstleistung entwickelt, letztendlich darum, ob es der Kunde kauft oder nicht. Und diese Frage zu beantworten ist halt nicht so trivial. Deswegen hört sich das vielleicht erstmal nach einer vertrieblichen Geschichte an, ist es aber gar nicht, sondern es ist eigentlich eine ganzheitliche Fragestellung, die sich ein Unternehmen stellen muss. Und das ist wichtig und interessant für die Leute, die in Research und Development arbeiten, die also neue Produkte, neue Angebote schaffen, aber genauso für Marketingleute und Salesleute. Also es gibt quasi ein Verständnis für alle diese verschiedenen Gruppen innerhalb einer Firma. Und das ist das Schöne an Jobs to be done, dass wir dieses Werkzeug haben, was uns alle jetzt vereinen kann, mit der gleichen Sichtweise und mit der vor allen Dingen auch der gleichen Sprache, um diese Kundenbedürfnisse nach Fortschritt sozusagen auszudrücken.
Das heißt, Jobs to be done ist eigentlich eine Marktforschungssache oder ein Marktforschungstool.
Es öffnet neue Möglichkeiten der Marktforschung. Wir sprechen auch von der Kundenforschung. Die klassischen Ansätze sind ja oft, sagen wir mal, quantitativ, dass man Befragungen rausschickt. Und es gibt natürlich auch qualitative Geschichten. Es gibt Beobachtungen, es gibt Befragungen. Und Jobs to be done mit unserer Fragetechnik hilft uns eigentlich, in die Tiefe zu gehen und genau herauszufinden, was Kunden eigentlich wollen. Und das machen wir, indem wir in die Vergangenheit gehen. Also wir fragen Kunden nicht nach, was würdest du tun und gefällt dir dieses Produkt und wirst du es kaufen, weil wir wissen, der Kunde kann das gar nicht beurteilen oder sagt vielleicht, ja, ist toll, aber dann kauft er es trotzdem nicht. Sondern was wir ja machen, ist diese Marktforschung in der Vergangenheit. Das heißt, wir schauen uns an, wie Kunden das letzte Mal einen Fortschritt gemacht haben, also etwas gekauft haben. Da schauen wir uns sozusagen diese Customer Journey an mit allen dazugehörigen Elementen, die wichtig sind, um diesen Job zu verstehen.
Ja, aber Befragung der Kunden, das ist ja immer so ein zwieschneidiges Schwert. Also Henry Ford hat ja schon mal gesagt, hätte ich unsere oder meine Kunden gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, sie wollen einfach schnellere Pferde haben, anstatt zu sagen, sie möchten ein Auto haben, weil sie kannten das Automobil noch gar nicht oder es hatte noch keine Akzeptanz. Oder wir kennen das von allen Leuten, wenn man sie fragt hier, seid ihr für oder gegen Atomkraft? Dann sagen natürlich die meisten, wir sind gegen Atomkraft. Also heißt das, die Leute wollen atomfreien Strom haben. Aber am Ende kaufen dann doch viele Menschen oder beziehen viele Menschen dann Atomstrom, weil er einfach günstiger ist, praktischer ist oder was auch immer oder sind gegen Windkraftwerke. Also das, was die Menschen denken, was sie sagen, was sie tun, sind ja wirklich dreierlei Paar Stiefel. Wie umgeht ihr dieses Problem?
Ja, das ist ein großes Problem. Ich glaube aber, dass wir mit unserer Vorgehensweise da ziemlich nah an der Wahrheit sind. Zwar erinnert man sich nicht immer genau an alle Elemente dieses Kaufs. Also ich bin jetzt immer normales Fahrrad gefahren, auf einmal kaufe ich mir ein E-Bike. So, dann machen wir eine Befragung, wie bist du eigentlich zu diesem E-Bike gekommen? Was war der erste Gedanke? Und wir versuchen, die gesamte Geschichte herauszufinden und auch mit den richtigen Fragen sozusagen nachzubohren und zu stochern und die Leute wieder zu erinnern an dieses Kauferlebnis. Und dann finden wir diese neuralgischen Punkte heraus, die den Kunden von einer Phase des Kaufs zur nächsten getrieben haben. Wir finden heraus, was die Kräfte waren, also was waren die Dinge, die ihn angetrieben haben, was waren die Dinge, die ihn abgehalten haben, also Bedenken mit dem neuen Produkt oder Gewohnheiten. Das sind ja auch, es ist ja nicht immer ganz einfach, ich gehe los und kaufe etwas, sondern es ist eigentlich immer ein Ringen um eine Lösung. Und dieses Ringen versuchen wir herauszufinden. Und dann versuchen wir auch noch herauszufinden, unter welchen Umständen der Kunde versucht hat, diesen Fortschritt zu machen. Beispielsweise gibt es da finanzielle Einschränkungen, gibt es körperliche Einschränkungen, gibt es Einschränkungen durch die Geografie oder was auch immer. Also ich muss jetzt steile Hügel fahren. Also das ist natürlich ein ganz wichtiges Element, das wir auch versuchen herauszufinden. Corona, diese ganze Corona-Krise, ist natürlich auch ein tolles Beispiel, um davon zu lernen, weil mit Corona hat sich ja schlagartig, haben sich die Umstände für uns alle verändert. Also wirklich, es gibt eigentlich niemanden auf der Welt, würde ich mal sagen, der nicht von den Auswirkungen von Corona betroffen war. Und davon können wir lernen. Da können wir sehen, was wurden dann auf einmal für Walkarounds gemacht, was wurden für Lösungen gefunden. Und diese Umstände sind also extrem wichtig für die Erledigung dieses sogenannten Kundenjobs.
Okay, kommen wir nochmal zu deinem Beispiel zurück mit dem E-Bike. Wie könnten da jetzt so die Erkenntnisse sein? Weil normal würde ich sagen, ja, die haben ein E-Bike gekauft, weil sie wollen schneller zum Arbeitsplatz kommen oder sie sind vielleicht zu dick geworden und können deswegen kein normales Fahrrad mehr fahren oder ihr Auto ist zu teuer geworden. Sind das so Erkenntnisse oder sind das teilweise auch so ganz verrückte Erkenntnisse, an die man spontan gar nicht denken würde?
Ja, vor allen Dingen das Zweite. Also es sind eigentlich die verrückten Erkenntnisse. Ich erinnere mich jetzt gerade an ein E-Bike-Interview von vor einem halben Jahr, wo die Frau eigentlich E-Bike gefahren ist, weil sie sich das mit ihrem Ehemann geteilt hat. Der war wohl etwas, ich weiß nicht, ob er älter war, aber auf jeden Fall war er wohl nicht mehr so ganz gut beieinander, dass er dieses normale Fahrrad benutzen konnte. Und dann haben sie sich zu zweit dieses E-Bike gekauft und sie haben dann geshared. Sie ist das, glaube ich, am Morgen gefahren, eher am Nachmittag oder sowas in der Art. Und da kommen dann wirklich mal die richtigen Beweggründe raus. Und dann kann man ja mal drüber nachdenken, wie kann man diesen einmal den Kaufjob selber verbessern, weil man den Kunden viel besser einschätzen kann, aber wie kann man vielleicht auch das Produkt verbessern. Interessanter Faktor war, ich erinnere mich an dieses Interview, dass die Dame meinte dann, also mit so einem E-Bike, da kommt man es gleich so alt vor, ja, weil man auch immer elektrische Unterstützung brauchte. Und die hat dann aber so eine Probefahrt gemacht und hat von ihren Freunden gehört, wie zufrieden die waren. Und da war auch immer dieses Image weg vom E-Bike als alte Leute Fahrrad sozusagen, ja. Und die fühlte sich total hip und hat ihr völlig neue Möglichkeiten eröffnet, von der Reichweite her, von allen möglichen Dingen. Also das findet man immer wieder. Und vor allen Dingen auch die Events, ja, was sind eigentlich Dinge, die passiert sind, damit jemand losging und hat gesagt, jetzt kaufe ich mir so ein Ding. Und da gibt es also viele Geschichten, die ich da noch erzählen könnte, wo man als normaler Marketing oder Vertriebler oder Produktentwickler niemals drauf kommen würde.
Das heißt, ihr könnt mehrere Auslöser, Pain Points herauskristallisieren und daraufhin könnte man ja das Produkt und oder die Vermarktung, Vertrieb und viele andere Sachen dann eben verbessern. Zum Beispiel, ihr findet raus, E-Bikes haben jetzt das Image, das ist ein Rentnergerät, Rentnerfahrrad, keine Ahnung. Das heißt, für den E-Bike-Hersteller wäre eine Maßnahme zu sagen, wir gestalten die Dinger peppiger, dass sie eben halt nicht wie Rentnerfahrräder aussehen und wir vermarkten die auch anders, dass sie eben nicht die Rentner ansprechen, sondern keine Ahnung, was man daraus schlussfolgern könnte.
Aber genauso ist der, also das ist der Grund, warum wir das machen. Man kann vorher nicht genau sagen, welche Maßnahme ist die richtige. Da sind wir natürlich dann auch am Testen. Also wir sagen jetzt mit Jobs to be Done oder unserem Tool, was wir dafür entwickelt haben, sagen wir nicht, dass wir alle Fragen beantworten können, aber wir sagen, wir können schon mal die richtige Richtung feststellen. Also wo soll man noch weiter testen, wo soll man noch weiter suchen? Und alle diese Dinge, die man findet, können dann eingesetzt werden, um die Relevanz, um die eigene Relevanz drastisch zu steigern. Und das kann in der Auswahl der Suchworte für sein Produkt eine Rolle spielen, wie wir das auch schon selber gesehen haben oder bei Startups, was einen enormen Unterschied macht, nach was, wenn man wirklich weiß, nach was gesucht wird. Oder man kann das für das Produkt benutzen und dann man denkt halt auch nicht so eng, wie man vielleicht vorher mit Personas und Zielgruppendefinitionen gedacht hat. Denkt dann sozusagen out of the box.
Das heißt dann eben, man kann dann eben, weil du schon Suchworte erwähnt hast, man könnte daraus natürlich auch eher so dieses Lösungsdenken forcieren, weil es heißt immer, man verkauft ja nicht den Hammer, sondern man verkauft die Lösung, dass man dem Hammer einen Nagel an die Wand nageln kann. Und vielleicht ist auch der Hammer gar nicht oft die Lösung, weil vielleicht könnte man auch ein Bild an die Wand kleben oder das Bild vielleicht gleich lassen oder wie auch immer. Es gibt ja viele Lösungen. Nur die Leute wissen ja gar nicht, dass es andere Lösungen gibt. Die kennen Hammer und Nagel und deswegen suchen sie irgendwann nach einem Hammer und einem Nagel vielleicht, um ein Bild aufzuhängen. Aber davor gibt es ja etwas, die Customer Journey eben. Und dafür ist dann Jobs with Done dann auch da, so wie ich dich verstehe.
Ganz genau. Also wir sagen auch immer, niemand will ein Loch in der Wand. Wer will schon ein Loch in der Wand? Es sei denn, du willst vielleicht durchgucken in ein anderes Zimmer. Aber deswegen willst du ja normalerweise kein Loch in der Wand. Und das geht ja noch, das Ganze wird ja noch extremer, wenn du dir manche Kundenjobs anschaust, zum Beispiel, die so entstehen bei, sagen wir mal, ich sag's mal, Herren in einem gewissen Alter, man nennt es auch dann die Midlife-Crisis, ja, was da für Produkte aus dem Ärmel gezogen werden, so ab, ich würde mal sagen, ab Mitte 40, Anfang 50 vielleicht, habe ich auch ein Interview gemacht mit einem Nachbarn, der hat sich ein tolles Bike, also ein Motorrad gekauft, Naked Bike, matt schwarz, Ducati, mit dem habe ich darüber gesprochen, habe gesagt, was hast du noch überlegt, was du so machst? Und dann fiel auf einmal, ja, also ich hatte überlegt, Motorbootführerschein zu machen. Ja, hättest du dir auch vorstellen können, E-Gitarre zu lernen? Sagt ja, warum nicht? Also fünf Kategorien, also ein Motorrad oder ein Motorbootführerschein und Motorbootfahren oder E-Gitarre spielen sind ja wirklich, wirklich andere Produkte und alle oder andere Produktkategorien, kann man sagen. Und dann ist das so eine Indikation, dass wir so über den richtigen Level nachdenken von diesem Kundenjob.
Genau, das heißt, in dem Fall von einem Beispiel wäre dann der Kumpel, der Nachbar von dir, dem ging es eigentlich gar nicht ums Fahren des Motorrades oder eines Bootes, sondern er hatte vielleicht dann andere Beweggründe, zum Beispiel um Frauen aufzureißen, wieder cool, jung, attraktiv zu wirken oder was aus seiner Jugend zu machen, weiß ich, E-Gitarre zu spielen oder überhaupt mal irgendwas Neues wieder im Leben zu machen. Und das sind ja dann ganz andere Beweggründe. Das heißt dann eben, das ist ja dann nicht der typische Motorradkäufer eigentlich, weil dem hätte man auch ein Motorboot oder eine E-Gitarre verkaufen können.
Ganz genau. Also es ist wirklich, wie du schon gesagt hast, der Kunde selber kann es oft gar nicht ausdrücken. Er kann gar nicht sagen, ich will das und das und das und weiß das ganz genau. Nee, das ist nicht so. Und man ist so ein bisschen wie fast so ein Psychoanalytiker, indem man diese Fragen stellt und das hinterher konstruiert, weil wir sagen, wir konstruieren den Job hinterher. Wir machen ja auch nicht nur ein Interview, wir machen ja mehrere Interviews. Also suchen uns schon mal raus, wen wir da interviewen wollen, wo wir die finden, was wie der Kundenjob aussehen könnte. Und dann setzen wir diese ganzen Interviews wieder zusammen und versuchen da Gemeinsamkeiten zu finden. Und dann sieht man so ein Thema. Und dann weiß man, okay, hier gibt's also mehrere Leute, die diesen Kundenjob haben. Und dann schaut man, wie zufrieden sind die mit dem, was sie haben? Und wo besteht sozusagen das Bedürfnis, sich nochmal weiterzuentwickeln? Wo existieren auch Potenziale? Eine Sache war auch interessant, die ich untersucht habe. Das war eine mehrköpfige Familie, die nochmal Zuwachs bekommen haben. Und bei denen ging es dann darum, sozusagen den Lifestyle, den sie vorher hatten, nicht zu verlieren. Also kein Surfen am Strand mit einer fünfköpfigen Familie ist was anderes, als wenn du das jetzt nur als Pärchen machst. Da habe ich auch gesehen, ja klar, die Leute wollten, haben nicht nur eine neue Unterkunft gesucht, sondern eigentlich wollten die ihren Lifestyle behalten oder vielleicht ihren Lifestyle sogar noch verbessern, trotz Familie. Mhm. Und da wird es dann wirklich interessant, weil da kommen wir dann auch so in Richtung, disruptive Innovation, wenn wir also wissen, was diese Einschränkungen sind, unter denen die Menschen Fortschritt machen möchten. Und wenn wir die kennen, dann können wir überlegen, wie können wir den Menschen ermöglichen, innerhalb dieser Restriktionen diesen Fortschritt zu verwirklichen.
Genau, wenn man die Kundenwünsche kennt, kann man an seiner Positionierung arbeiten und natürlich auch somit an seinem USP. Kommen wir jetzt perfekt zum Thema. Wie kann man über Jobs wie dann konkret den USP herausfinden? Geht das überhaupt oder geht das auch nur über diese vielen, vielen Umwege?
Ich denke, es geht. Also ein USP ist ja ein einzigartiger Verkaufsvorteil oder Produktvorteil oder es ist ein einzigartiger Value, den man darstellt. Und wir behaupten, je besser wir wissen, was der Kunde eigentlich will, obwohl er es gar nicht ausdrücken kann, ist ja was Immaterielles, aber er kann es nicht ausdrücken, aber wir können es trotzdem herausfinden. Deswegen, desto besser können wir uns darauf einstellen. Und wir können es, so gut es geht, messbar machen, zumindest unsere eigene Sichtweise auf dieses Kundenbedürfnis können wir messen. Das hören wir in den Interviews, wie wichtig ist dieser Kundenjob, wie gut ist er erledigt, ist er permanent da oder ist er nur ab und zu mal da, wann trifft er und welche Potenziale gibt es, einfach die Dinge noch besser zu machen. Sind da genügend Menschen da, die diesen Job haben und verbessern wollen oder sind da nur wenig da oder die würden vielleicht dann die wenigen extrem viel bezahlen und dann können wir das Ganze also auch bewerten und können uns dann die Jobs raussuchen, wir nennen es dann, sich auf den Job zu bewerben, die dann wirklich super interessant sind und nicht auf irgendeinen Job. Und wir sehen es halt oft in der Praxis, dass da einfach zu wenig Daten oder sagen wir mal qualitative Informationen da sind, die dann wirklich auch verwendet werden. Oft ist es, ich mache eine Annahme, einfach weil ich glaube, zu wissen, was der Kunde will, aber ich weiß es in Wirklichkeit gar nicht. Und da liegt man dann eher schief. Und wenn man es aber richtig macht, glauben wir, dass wir da gezielt, wenn wir den Kundenjob richtig verstehen, ein USP schaffen können.
Das heißt dann, mit Jobs to be done kann man eben verschiedene Stellschrauben nachziehen. Man hat ja, zum Beispiel als E-Bike-Hersteller, hat man eine Zielgruppe, hat Personas definiert, hat sich vielleicht im Markt etabliert oder seinen Fahrräder genau in diese Richtung vermarktet, eben als E-Bikes für Senioren oder so, oder die Silver Generation. Und dann kommt ihr daher mit den Jobs und sagt, ja, aber. Und dann kann man seinen USP wirklich weiter schärfen oder komplett neuen USP dann finden.
Genau, es ist auf jeden Fall beides möglich. Und ich glaube, das Schöne ist auch, dass man wirklich outside the box, sagt man ja, da schauen kann und nicht sich künstlich einschränkt, indem man sich jetzt auf eine irgendeine Persona eingeschossen hat, sagen wir mal jetzt den Rentner ab 65, das soll jetzt mal eine Zielgruppe dafür sein, sondern was das Interessante ist, sind ja gerade die Nichtkunden. Die Nichtkunden, das sind ja diejenigen, die von der Kundengruppe her die größte darstellt, die mein Produkt im Prinzip brauchen könnte, aber es passt nicht irgendwo. Und dann allein in dem, manchmal sind es wirklich nur kleinere Stellschrauben, die ich verändern muss, um dann mir ganz völlig neue Märkte zu erschließen. Muss nicht immer das Riesenentwicklungsprodukt, Entwicklungsprojekt sein, sondern es können kleine Dinge sein. Das haben wir schon, haben wir in vielen Projekten gesehen. Das andere ist, wenn man diese Dinge verändert, dann sieht man, dass das ganze System funktioniert, wie wir das jetzt selber auch für uns selber gemacht haben. Und man sieht, dass man diese Relevanz für sich, unserem Produkt, wahnsinnig steigern kann. Mhm.
Wie aufwendig oder teuer ist denn JobSuite dann? Weil es klingt ja wie eine Art von Marktforschung. Bei Marktforschung denke ich daran, naja, da muss man Dutzende, Hunderte, Tausende Menschen interviewen, einladen, betreuen. Das ist super zeitaufwendig, super teuer. Das kann sich kein kleines Unternehmen leisten. Wie sieht es bei JobSuite dann aus?
Ja, das ist das Verrückte. Es werden ja Millionen, Abermillionen in Marktforschung gesteckt. Wir bezweifeln so ein bisschen den Wert, der da herauskommt, weil das oft so über Umwege und nicht über den Dialog mit Kunden geschieht. Und man braucht bei JobSuite dann nicht unendlich viele Befragungen. Also natürlich, was man braucht, ist die richtige Methode. Das sind die richtigen Werkzeuge und die richtigen Fähigkeiten. Das sollte man auf jeden Fall erlernen. Aber wir kommen meistens so mit bis zu 9, vielleicht 10 Interviews aus, um einen Job zu beschreiben. Und das ist überschaubar. Das sind im B2B-Bereich sind das, ich sag mal, mindestens eine Stunde bis anderthalb Stunden Befragung im Konsumentenbereich. So eher halbe bis dreiviertel Stunde bis vielleicht eine Stunde maximal und das dann direkt danach die Auswertung machen. Da kann man in der Woche, ganz ehrlich, also wenn man Montag anfängt und Freitag aufhört, kann man in einer Woche so ein ganzes Projekt durchziehen mit allen Befragungen, mit der Auswertung, mit der Bewertung und der Entscheidung, auf welchen Job man sich bewirbt. Also es ist durchaus Es ist eigentlich brutal günstig, will ich mal sagen. Der Return, würde ich sagen, ist da sehr hoch, weil der Einsatz nicht so hoch ist. Und außer, dass man die Fähigkeiten erwerben sollte. Und der Outcome ist unseres Erachtens ist sehr phänomenal.
Ja, klingt verrückt. 10 Leute, das ist überschaubar. Natürlich, man muss dann einen Job wie dann Profi wie dich oder andere Leute dann engagieren. Aber wen befragt ihr denn eigentlich? Weil du meintest ja vorhin, man befragt ja schon irgendwie die Kunden, man möchte ja wissen, wie sie zu diesem Produkt gekommen sind. Andererseits sind ja die Nichtkäufer der viel interessantere Markt, weil er auch viel, viel größer ist. Wen befragt ihr denn eigentlich?
Ja, gute Frage. Die kommt auch oft von, ist ja auch eines seiner großen Themen, den Startups, weil die sagen, ja, ich würde ja gerne jemanden interviewen, aber ich habe ja niemanden, ich habe ja gar keine Kunden.
Genau, weil Startup ist ja neu am Markt. Das ist ja noch viel schwieriger dann, ja.
Genau, man muss sich da so ein bisschen von der engen Definition des Kaufens meines Produktes lösen. Natürlich ist es im Prinzip richtig. Es muss jemand, sagen wir mal, durch diesen Zyklus durchgegangen sein und ja das Bedürfnis gespürt haben, ich will einen Fortschritt machen und hinterher etwas Neues gekauft haben oder einen Workaround gemacht haben oder Verhaltensänderungen gemacht haben. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Und deswegen schauen wir uns auch oft Leute an, die, also wir versuchen vorher herauszufinden, zu überlegen, Hypothesen zu machen, wer ist das denn, der diesen Job hat? Wie könnte denn der Job aussehen? Was sind die Pains, was sind die Gains? Wo können wir diese Leute finden? Finden wir die vielleicht da im Straßencafé, weil es Digitalnomaden sind? Aber unser Produkt will die eigentlich letztendlich von der Straße weg haben, vom Café irgendwo anders hin. Da kann man überlegen, also der Job existiert ja, der ist ja nicht, die Jobs, die entstehen ja nicht neu, die bleiben gleich, nur wie sie erledigt werden, das ändert sich. Und deswegen können wir einfach durch die richtigen Überlegungen herausfinden, wo wir diese Leute finden können. Und das sind dann Leute, die etwas gekauft haben, Leute, die etwas sich selber zurechtgeschustert haben, Leute, ja, die diesen Job durch irgendwelche Mittel erledigen, die wir gar nicht auf dem Radar hatten und da findet man die dann.
Das heißt, ihr macht dann natürlich vorher schon eine Zielgruppendefinition und Persona-Definition.
Ja, also im weitestgehenden Sinne. Also so Persona sind wir nicht so die Fans, ganz ehrlich, weil uns das einfach zu stereotypisierend ist, sozusagen, man kriegt da so manchmal so Schemen. Im Prinzip eine Person, wenn du willst, vom Job her, dass er sagen, ja, wer, wie gesagt, wo finden wir diese Leute, wer könnte diesen Job haben? Und dann versuchen wir das zu rekrutieren. Dann gehen wir raus und machen so einen Screener und rekrutieren dann die Leute. Und wenn die passen, dann werden die eingeladen. Gut ist natürlich, wenn man jemanden hat, der diesen Fortschritt zur letzten Produktversion, die er benutzt, vor nicht allzu langer Zeit gemacht hat, vielleicht 3 Monate, vielleicht ein halbes Jahr, damit es noch relativ frisch im Kopf ist, wie dieses Kauferlebnis war. Aber dass er auch schon mal über die Erfahrung damit sprechen kann und kann sagen, ja, und so. Also das hatte ich mir damals vorgestellt, das habe ich gekauft, das nutze ich jetzt und entweder passt nicht so gut oder es passt gut. Ich erinnere mich jetzt wieder an so eine E-Bike-Story, wo jemand gesagt hat, ja, ich habe jetzt das E-Bike gekauft, das ist eigentlich die Nachfolgeversion von dem, was ich habe, aber das hat nicht so viel Power am Berg und war dann doch nicht so super zufrieden und so Dinge versucht man dann natürlich herauszufinden.
Okay, ja, sehr, sehr spannend. Das heißt dann, JobSudan ist auch ein weiteres Tool, um sein USP zu finden. Vereinfacht gesagt, zusammengefasst.
Ja, ja, wunderbar. Vielleicht können wir noch ganz kurz was sagen. Also das hört sich jetzt alles sehr, sagen wir mal, schön an, und aber auch ein bisschen theoretisch. Wir haben vor einem Jahr angefangen, ein Werkzeug zu entwickeln. Wenn ich das gerade nochmal erwähnen darf, das heißt The Wheel of Progress. Du selber warst ja auch bei uns damit im Training, hast ja kennengelernt. Das ist also ein Canvas, den wir gebaut haben, der möglichst einfach strukturiert ist und so ein Interview abbilden kann mit den Events, mit den Kräften des Fortschritts und mit dem limitierenden Kontext. Und wir hoffen, dass wir damit einen Durchbruch erzielt haben, um den Menschen Jobs wie dann auch wirklich praktisch möglichst einfach umsetzen zu lassen und nicht mit, sagen wir mal, 3 oder 4 verschiedenen Canvases an den Wänden herumarbeiten zu müssen und den Überblick verliert und die Zusammenhänge zwischen den Elementen verliert. Das kommt, glaube ich, ganz gut an momentan bei den Leuten und es macht sehr, sehr viel Spaß, im Team damit zu arbeiten. Da wird auch Marktforschung dann sozusagen zur Teamaufgabe.
Ja, sehr spannend, ja, weil finde ich auch gut, dass du das erwähnst, weil ich kenne viele Leute, die kennen das Buch von Clayton Christensen, dem Erfinder oder dem Vater von Jobs to be Done. Und Clayton Christensen, der vor ein paar Monaten gestorben ist, ist ja auch der Vater der Disruption, des Begriffs Disruption. Also wirklich ein Vordenker, kann man sagen. Und ich kenne viele Leute, die eben sein Buch dann gelesen haben und sagen, ja, das ist ja schön und gut, Theorie habe ich verstanden, aber wie wende ich es denn eigentlich praktisch irgendwie an? Und wie ich dich verstehe oder wie ich es bis dahin auch kennengelernt habe, ist dann euer Wheel of Progress quasi, naja, die Matrize für die Praxis, für Jobs mit anderen, oder? Ja.
Die schönste Theorie nutzt nichts, wenn man nicht weiß, wie man sie wirklich einwenden kann. Ja, und wir haben das in vielen Projekten angewendet, wir wenden es selber an, also selbst wenn wir Kundeninterviews machen oder einfach nur zum Notizen machen, es bietet einem dieses Framework, diese Struktur an, will ich mal sagen, wo man schnell mal aufschreiben kann, wo ist der, wie war eigentlich bei ihm jetzt der Verlauf und wo steht er jetzt und ist er schon bereit für eine neue Lösung oder noch nicht? Und wir adaptieren es gerade für den Sales-Bereich auch, weil auch die Vertriebsmitarbeiter sehr oft sehr gute Gespräche haben, aber die haben keine Möglichkeit, heute ist wirklich strukturiert zu erfassen, strukturiert mit ihren Kollegen zu teilen. Und da sind wir auch ziemlich happy darüber, dass wir so eine einfache Version machen, so eine abgespeckte Version von unserem Tool, was einfach zu verwenden ist, und wo wir dann auch helfen, dass wir oder hoffen helfen, die Silos in den Firmen niederzubrechen, die ja oft so zwischen Produkt, Marketing und Vertrieb existieren, dass da jeder das Bild hat und jede gleiche Sprache.
Ja, genau, das ist, finde ich, schon wichtig, eben dieses gleiche Bild, auch das an einem Strang ziehen, weil eben dann gerade in Großunternehmen gibt es ja dann doch eher die Säulen, da macht Marketing was, da macht Vertrieb was, da macht der Support was und andere Abteilungen auch, aber es gibt keinen gemeinsamen Strang, an dem man irgendwie zieht, außer vielleicht große Umsatzziele oder so, aber nicht von der Vermarktung oder wie der Kundenansprache. Ja, Eckart, genau. Noch vielleicht so zum Schluss noch ein kleines Spielchen. Du als neuer Meister von Jobs to be Done und Wheel of Progress, wenn du über das Thema redest oder wenn du mit Leuten über die Jobs redest, geht wahrscheinlich bei dir ganz schnell so ein Film, so ein Programm im Kopf ab. Könntest du auch so ein aus der Hüfte geschossenes Jobs wie dann machen, zum Beispiel jetzt über diesen Podcast? Was ist die Erkenntnis aus diesem Podcast? Welcher Job steht denn dahinter?
Das ist natürlich eine gute Frage. Ich habe ein Coaching gemacht für Jobs wie dann für eine deutsche Rundfunkanstalt, die also diese Pendler, die also manchmal wirklich sehr, sehr lange unterwegs sind, da bespielen. Und da geht es nicht nur darum, sozusagen etwas sich zu unterhalten mit Musik und so weiter, sondern mit Content, den Menschen zu helfen, neue Dinge zu erlernen und die Zeit wirklich, die sie da schon im Auto verbringen müssen oder in der Bahn oder wo auch immer, möglichst produktiv zu verwenden. Und ein schöner Nebeneffekt war, kann ich mich erinnern, bei einem Interview, du kannst auch gegenüber deinem Ehepartner ganz gut bestehen im Wettbewerb, dass du wieder etwas Neues gelernt hast, von dem du am Abend erzählen konntest.
Also das Kompetitive dahinter, hinter dem Radio hören oder Podcast hören, so, ich habe heute das und das gelernt bei der Autofahrt und bin nicht nur stumpf im Stau gestanden irgendwie. Ja, sehr gut. Mal gucken, was ich mit dieser Erkenntnis anfangen kann. Ich meinen Podcast in diese Richtung vielleicht verändern kann. Ich hoffe natürlich, dass der Podcast auch weiter wächst und Millionen von Pendlern und Staustehern vielleicht erreichen wird. Schauen wir doch mal. Damit das auch funktioniert, möchte ich nochmal kurz die URL kommunizieren, weil der Podcast hat ja auch ein Zuhause. Er wird ja über Podigy, über iTunes und Soundcloud, über viele Streaming-Portale ja verbreitet, aber es gibt auch ein Zuhause. Und die Webseite heißt www.usp-podcast.de. Genau, und da findet ihr dann nochmal alle Podcasts nochmal versammelt und noch weitere Informationen, also mehr als die in den Shownotes eben drinstehen, wo ich noch ein bisschen mehr erzähle, noch mehr Sachen verlinke, mehr Hintergrundinformationen preisgebe und so weiter und so fort. Wunderbar. Ja, cool. Also vielen, vielen Dank, Eckhard, für das, dass du das zweite Mal dabei warst, uns alle aufgeschlaut hast, jetzt sich hoffentlich mehr Menschen für Jobs wie dann und natürlich auch das Wheel of Progress interessieren. Und schauen wir mal, vielleicht machen wir noch eine dritte und vierte Folge.
Ja, gerne. Also, vielen Dank.
Ja, vielen Dank an dich. Vielen Dank an die Zuhörer. Ich wünsche noch einen schönen Resttag. Tschüss.
Tschüss.